oder Liebe. Der Stimmsinn-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Twang oder Liebe. Ich bin Anna von Stimmsinn und ich freue mich total, dass ich hier heute im Stimmsinn wieder einen Gast habe und der extra hierher gekommen ist, beziehungsweise er hat mir vorhin verraten, das ist der erste von 6 Terminen, die er heute am Sonntag hier in Köln hat, aber ich fühle mich sehr geehrt, dass er da ist und ich möchte ihn euch gerne ein bisschen vorstellen, bevor ich verrate, um wen es sich handelt. Also mein heutiger Gast kommt genau wie ich aus Lippstadt, ist in Lippstadt geboren und wir haben uns ungefähr 20 Jahre nicht gesehen, würde ich erst mal sagen. Er ist Sänger und zwar ein ganz besonderer, nämlich Sopranist und Countertenor. Sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber, was das bedeutet. Wenn wir auf Wikipedia nachschauen, dann wissen wir, dass er seine Stimmreise zuerst mal als Bariton angefangen hat und irgendwann bemerkt hat, dass ihm die hohen Töne ganz besonders liegen und dann ist er umgeschwenkt zum Countertenorfach. Er hat studiert bei Renate Faltin in Berlin und Unterricht und Impulse mitgekriegt von Annette Göres, Ingeborg Danz, Kai Wessel, Barbara Schlick, Antonio Lemmo, Nicholas Clapton und Dame Emma Kirkby. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was er schon alles gemacht hat, aber er tritt regelmäßig auf europäischen Musikfestivals auf, zum Beispiel bei Winter in Schwetzingen, Bremer Musikfest, Festival für alte Musik in Utrecht und. Er hat quasi in allen großen Konzerthallen in ganz Europa gesungen und hat sein Operndebüt 2011 im Schloss Sanssouci in Potsdam gegeben und in zahlreichen Rundfunk- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, von Arte, Deutschlandfunk, Hessischer Rundfunk, WDR, Dutch Classical Radio und Moskau 24. Es gibt ganz viele CD-Einspielungen mit ihm und ganz kürzlich hatte er die Gelegenheit, in Barcelona eine Sammlung von Liedern mit dem Titel Nature aufzunehmen, die der Komponist Ramiro Valdes ihm ganz persönlich gewidmet hat. Ich folge seinem Instagram-Account jetzt seit ungefähr 3 Monaten, ja, und in dieser Zeit, ich habe das mal nachgezählt, hat er in mindestens 5 verschiedenen Ländern und 7 verschiedenen Städten Konzerte gegeben, war auch noch im Urlaub und hat auch noch seine Facharztprüfung im Fach Phoniatrie an der Ärztekammer Westfalen-Lippe abgelegt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich bin total aufgeregt, ich freue mich total, dass er hier ist und ja, herzlich willkommen, Philipp Marktmann.
Dankeschön. Was für ein Aufschlag.
Ja, und ich habe nur die Hälfte rausgelassen. Ja, also.
Da wird mir ja schwindelig beim Zuhören.
Ja, mir wird es auch auf jeden Fall schwindelig. Genau, als ich das ein bisschen recherchiert habe, alles über dich. Ja. Und wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen und haben beschlossen, dass ich diesmal mal quasi das Twang oder Liebe, über das wir sprechen wollen, vorgebe und habe gesagt, ah ja, was ich interessant finde, ist dieser Gegensatz zum Beispiel Musik und Medizin, dieses Spannungsfeld. Ist das worüber wir sprechen können?
Wir können dann natürlich drüber sprechen. Ja. Die Frage ist nur, ob das die Kategorie Twang oder Liebe jetzt trifft, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Twang ja für dich was Technisches und die Liebe ist die Liebe. Das heißt, das eine ist Mittel zum Zweck und das andere ist die Leidenschaft. Und wenn ich da jetzt sagen würde, Musik und Medizin, dann würde das nicht passen, weil das ist irgendwie beides Leidenschaft. Also würde ich beides auf die Liebe-Seite schieben und keins von beiden ist Mittel zum Zweck. Also ich kann nicht sagen, Medizin ist der Brotberuf und Musik ist das Hobby, wie es von Außenstehenden oft gedacht wird, sondern es ist wirklich beides eine tiefe Leidenschaft, in die ich ja auch voll investiere in beide zeitlich und so. Von daher, vielleicht ist das nicht mein Twang oder Liebe.
Aber es ist schon ein Spannungsfeld, zwischen dem du dich bewegst, oder?
Ja, auf jeden Fall ist das ein großes Spannungsfeld. Da sind viele Synergien auch zu finden. Klar, es gibt da Überlappungsbereiche. Dieser Facharzt für Phoniatrie ist natürlich das Sinnbild des Brückenschlages in der ganzen Vita, weil natürlich die Phoniatrie als Stimmheilkunde sich genau mit professionellen Sängern und so weiter beschäftigt, aber auch natürlich mit Laienstimmen, also alles, was die Stimme angeht. Und das heißt, man hat wirklich so 2 Approaches sozusagen auf dieses Feld der Stimme.
Was war denn zuerst da? Die Leidenschaft für die Musik?
Ja.
Ja?
Ja. Okay. Genau. Die Leidenschaft für die Musik war, glaube ich, schon da, bevor ich sprechen konnte. Also meine Mutter erzählt das immer, dass ich, bevor ich überhaupt ein Wort sprechen konnte, konnte ich schon singen und habe diese Musik aus Heidi, diese Anfangsmusik, aus dem Kinderwagen nachgesungen und konnte noch nicht laufen, konnte noch kein Wort sagen, aber habe schon so, aber sehr präzise wohl diese Heidi-Melodie gesungen, die irgendwie da mal im Fernseher wohl neben mir lief. Und genau, und dann kam ja auch tatsächlich Notenlesen vor Buchstabenlesen in meinem Leben. Mhm. Und ich habe mit 3 Jahren meinen ersten Klavierunterricht bekommen, weil ich meine Eltern so belabert habe wirklich, dass sie mir das ermöglichen. Die dann meinten, du bist noch zu klein, wenn du 5 bist oder so, können wir damit anfangen und so. Und ich war so, nein, ich will das aber. Und mit 8 Jahren habe ich mich vor meine Eltern gestellt und habe gesagt, ich will Musik studieren, ich will Musiker werden. Ich muss jetzt sofort ein Zweitinstrument lernen, weil ich habe gehört, hatte mir mein Klavierlehrer damals gesagt, wenn man Musik studieren will, braucht man ein Zweitinstrument, denn das muss man auch relativ gut spielen können. Und habe dann tatsächlich in dem Alter dann meine Eltern dazu überredet, dass ich noch ein Zweitinstrument lernen darf und bin dann zum Saxophon gekommen.
Saxophon?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht, das habe ich wieder vergessen über die Jahre.
Ja, genau, ich habe in der Big Band gespielt und so und genau. Mhm. Und habe das dann aber, irgendwann kam dann noch Orgel dazu und dann dieser Chorleiter Schein und so, und also Kirchenmusiksachen. Und ja, und dann hat sich das aber mit dem Gesang erst sehr, sehr spät entwickelt eigentlich, weil ich habe mich nie so, das war mir immer zu nackt, würde ich sagen, das Singen. Da kann man sich an keinem Instrument festhalten oder einem Instrument die Schuld geben, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern man ist selbst das Instrument und spielt mit sich. Mhm. Und auch so physisch hat man nichts, was vor einem steht, zwischen sich und dem Publikum. Mhm. Man kommuniziert nicht über etwas, sondern wirklich aus sich selbst heraus. Und das war mir immer eine Stufe zu nah. Und das hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich an den Gedanken gewöhnen konnte. Und deswegen bin ich zum Singen wirklich erst so mit 17, 18 gekommen. Mhm. Aber ja, Medizin kam deutlich später. Also ich war jetzt nicht der Shootingstar in der Schule, was schulische Leistungen angeht. Also ich glaube, ich war bis zur 10. Klasse versetzungsgefährdet. Und der Schalter legte sich dann wirklich erst in der Oberstufe um. Und das heißt, ich will erst sagen, auch erst dann kam, dass ich dass die Medizin und das Arbeiten, wie man es in der Medizin und in einem Studium und so weiter braucht, als zweite Leidenschaft dazu gekommen ist. Ich meine, die ersten Leute, denen ich davon erzählt habe, dass ich eigentlich mir überlegt hätte, Medizin zu studieren, haben mich ausgelacht. Das waren auch Lehrer. Never wirst du einen Studienplatz kriegen.
Wie witzig, weil ich habe vorhin natürlich überlegt, ne, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, und da habe ich gedacht, ach guck mal, ob du das, was du jetzt tust, ob dir das damals jemand zugetraut hat.
Niemand.
Und bei mir war das, genau, also bei mir hat nie jemand zugetraut, dass ich Sänger werde, ja. Mir hat immer, haben immer alle gesagt, ja, du wirst bestimmt mal Ärztin, ja. Meine Mama ist Zahnärztin, alle haben gesagt, du wirst sowieso Zahnärztin. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, ich werde Lehrer, vielleicht werde ich Musiklehrer. Aber dass ich freiberuflich mein Geld mit Singen und Unterrichten verdiene, war überhaupt nicht, hat mir niemand zugetraut. Und das finde ich total spannend, dass du jetzt sagst, also das Arztsein, das hat mir ja wirklich niemand zugetraut.
Musik hat man mir, glaube ich, schon zugetraut, ja. aber da war natürlich immer die Sorge meiner Eltern, dass ich da ernst mache.
Kenn ich.
Und dann war das so, bist du sicher? Also da würde ich mal, und dann geh doch lieber. Und dann, aber dann ist das natürlich mit der musikalischen Leidenschaft so groß geworden, während des Medizinstudiums eigentlich erst, dass ich überlegt habe, abzubrechen über viele Jahre, und habe dann immer gedacht, ach Gott, jetzt hast du schon so weit gemacht, jetzt kannst du noch ein Semester und noch ein Semester und dann, ach, jetzt machst du es auch zu Ende. Und jetzt im Nachgang bin ich natürlich sehr froh, dass ich es alles zu Ende gemacht habe, weil sich darauf auch ein toller Weg jetzt hat aufbauen lassen, und ich eben die Phoniatrie, die muss man ja auch erstmal entdecken. Also als junger Medizinstudent weiß man gar nicht, dass es dieses Fach gibt.
Ja.
Und dass das wirklich eine eigene Fachdisziplin mit eigener Facharzt, eigene Klinik und so weiter, also völlig unabhängig von der HNO ist. Das muss man sich erstmal klar machen, dass man da so ein Brückenfach findet, was es einem ermöglicht, diese beiden Leidenschaften wirklich so ganz aktiv im Berufsalltag zu verbinden. Weil wenn natürlich eine professionelle Sängerin oder ein Sänger kommt, ist mehr gefragt als reingucken und zu sagen, sie haben keine Kehlkopfentzündung.
Ja.
So. So, und da muss man eben ein ganz anderes Gespür für die Stimme haben, für technische Nuancen, warum funktioniert jetzt bei der Person was nicht seit 3 Monaten, was sonst immer funktioniert hat, wenn doch der Kehlkopf völlig gesund aussieht.
Mhm.
Und da ist so viel mehr zu berücksichtigen und so viele Faktoren, die da reinspielen, dass dieses Fach, also es gibt ja eine Rechtfertigung dafür, dass dieser Facharzt irgendwann mal sich aus der HNO gelöst hat und als eigener Facharzt etabliert hat. PET-Audiologie gehört noch dazu, also kindliche Hörstörungen. Aber es ist eben doch so spezialisiert und so speziell, dass das in der allgemeinen HNO nicht abzubilden ist.
Hat sich dein Interesse für dieses Fach auch aus der, ich sag mal, ungewöhnlichen Art zu singen ergeben?
Also ich glaube, wenn ich die gleiche Begeisterung für das Singen als Bariton gehabt hätte und Sänger geworden wäre, dann wäre das nicht weniger wahrscheinlich gewesen, dass ich in der Phoniatrie gelandet wäre.
Okay.
Aber ich glaube, es war der Erfolg, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber mein Fortkommen in der Musik sozusagen, der dazu geführt hat, dass ich mir gedacht habe, ich muss einen Facharzt machen, der das anerkennt als echten Beruf. Also es gibt ja immer wieder diese Leute, naja, singen ist jetzt toll, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und so.
Mhm.
Da könnte ich den Leuten immer gleich einen reinhauen. Also das ist einfach so despektierlich, die nicht verstehen, wie unglaublich viel Disziplin und Arbeit es bedeutet, professionell zu singen. Also dass man wirklich also auf so viele Lebensstilsachen achten muss, also jetzt mal ganz primitiv, da kommt jeder drauf auf Rauchen, nicht, dass ich da einen Drang hätte, aber damit, also wie oft ich mich an Kneipentüren umgedreht habe, wo dann auf einmal Raucherbar stand und gesagt habe, liebe Leute, schönen Abend noch, ich gehe da nicht rein, ich habe nächste Woche ein Konzert und dann war für mich der Abend so, ach ja, jetzt haben wir aber gesagt, wir gehen hier hin und so, ich so, ja, ich gehe leider nicht in eine Raucherkneipe rein. So, das ist irgendwie so, man geht ja auch nicht mit seiner Stradivari in den Club und kippt Bier rein und geht anschließend aufs Konzert, so, man kann halt sein Instrument nicht zu Hause lassen. Also das ist das eine, was so jeden Bereich des Lebens betrifft, Schlafhygiene und diese ganzen Sachen, die ja schon einschneidend sind. Und dann muss man natürlich üben, nicht zu knapp, Literatur lernen, technische Sachen lernen und so weiter.
Da frage ich mich ehrlich gesagt, wann übst du? Da habe ich heute noch im Auto gesessen und habe gedacht, das muss ich dich unbedingt fragen. Wann zum Geier übst du? Weil, also ich meine, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, aber vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, wie dein Leben so, dein Alltagsleben so ist, ja?
Also ich habe ungefähr, also 20 Stunden am Tag arbeite ich. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. So kommt es mir manchmal vor. Also bei uns beginnt montags bis freitags bin ich in der Klinik. Wenn ich nicht gerade Urlaub habe oder eine Freistellung, eine unbezahlte oder sowas in der Art, da habe ich eine tolle Chefin, die mir extrem entgegenkommt, die selbst Cellistin und also die Aufnahmeprüfung gespielt hat und sich dann aber, also die auch das gleiche Spannungsfeld hat zwischen Musik und Medizin, sich dann aber voll für die Medizin irgendwann entschieden hat und das Cello so ein bisschen vernachlässigt hat und mich jetzt so sieht, was sie total motiviert, das Cello wieder rauszuholen. Wir haben tatsächlich gestern Abend, kein Witz, zum ersten Mal zusammen Musik gemacht.
Was wie cool!
Sie hat die ganze Zeit geübt und wir irgendwelche Sachen, wollen wir das nicht mal zusammen machen? Und jetzt hat sie so eine Caldara Arie mit obligatem Solo-Cello eben rausgesucht und mich gebeten, dass ich mir das doch mal anschaue. Und dann haben wir das gestern mal so gejammt sozusagen ihr im Wohnzimmer. Und sie meinte, sie braucht jetzt erstmal wirklich ein Jahr irgendwie, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, mit mir Musik zu machen, weil sie einfach so lange ihr Cello nicht in der Hand hatte und so eine gewisse Sorge da einfach hatte, dass das dann irgendwie vom Niveau nicht passt und so. Aber darum geht es natürlich in so einem Kontext überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man zusammen Musik macht und Spaß hat. Jetzt bin ich von der eigentlichen Frage abgerückt, die war,
wie dein Leben aussieht. Also du hast mir schon ein bisschen vorhin erzählt, ne, wie du durch die Gegend tourst und mit dem Zug fährst und von hier nach da und Konzerte dort und Aufnahmen dort und so weiter und wann du eigentlich zwischendurch auch übst, das war.
Genau, und also Das heißt, in einer normalen Klinikwoche bin ich montags bis freitags da. Da ist natürlich viel los. Also ich bin jetzt da leitender Oberarzt und entsprechend ist da, also leitender Oberarzt an der Uniklinik bedeutet natürlich zum einen Lehre, bedeutet aber Patientenversorgung, Supervision, Forschung, aber eben auch die ganze Klinikmanagement-Sachen, also Personalsachen, Einstellungen und so weiter, wenn Leute sich nicht gut fühlen strukturelle Sachen sollen verändert werden, wenn die Klinik wächst, dass man jetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel zwei neue Schwerpunkte in der Klinik. Das eine ist, dass ein operativer Schwerpunkt eingeführt wird, wo man eben die kleine pädagogische Chirurgie, also sprich Röhrchen legen und solche Sachen, logischerweise von unserer Klinik gemacht werden, weil wir sehen die Kinder ja vorher und nachher und es macht eigentlich keinen Sinn, dass man dann nur für dieses Röhrchen einsetzen, was man hinterher dann nachversorgt und vorbehandelt, dass man das nicht selbst macht, sondern dafür müssen die dann ganz woanders hingehen. Das gleiche gilt für die Stimmchirurgie, wo auch die Sänger zu uns kommen. Man kriegt das Vertrauen geschenkt, es kommen wirklich, also bundesweit eigentlich immer, aber auch international Leute, die irgendwie ja mitgekriegt haben, dass das ja, ich da bin. Ja. Also der Martmann ist jetzt in Münster, da ist ein echter Sänger, der auch ein echter Phoniater ist. Und das könnte ja interessant sein, vielleicht kann der mir ja weiterhelfen. Dann kommen die und schenken einem das Vertrauen. Und dann sagt man, ja, aber fürs Operieren müsst ihr jetzt woanders hingehen. Und dann ist das so ein bisschen so, aber warum könnt ihr das nicht machen, wenn, ich sag, in Berlin habe ich relativ viel operiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da keine Erfahrung hätte und sagen könnte, naja, ich habe das nie gemacht, sondern ich könnte es sogar. Aber es war einfach aus einer Tradition heraus bisher nicht praktiziert worden, sondern das war in einer anderen Klinik verortet. Und da ist es nur logisch, dass das dann jetzt sozusagen nach Hause kommt, die Phonochirurgie. Die ist ja auch von Phoniatern einfach begründet worden. Mhm. Und die ganzen Operationen, die es da so gibt, sind nach Phoniatern benannt. Und auf einmal sagt die HNO, das ist HNO-Chirurgie. Und dann denkt man sich so, ist das wirklich HNO-Chirurgie? Es ist ja ein ganz anderer Ansatz. Genau. Das heißt, da ist viel zu tun. Da sind lange Tage, ist die Antwort. Und dann habe ich sehr freundlicherweise vom Uniklinikum Münster die Kirche, die haben also eine Moschee, eine evangelische, eine katholische Kirche, und die katholische Kirche ist quasi direkt neben unserer Klinik, neben unserem Gebäude, und da habe ich einfach mal ganz informell angefragt, hallo, ist da vielleicht die Möglichkeit, dass ich da abends üben kann, weil dann wäre das einfach ein kurzer Weg für mich und ich kann dann aus der Klinik, kippe ich in die Klinik, in die Kirche rein und kann die als Proberaum nutzen, und dann habe ich zwei Tage später den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen mit, hier, bitteschön, das sind unsere Öffnungszeiten, ansonsten herzlich willkommen, ist doch toll, wenn jemand die Kirche nutzt, und das war wirklich großartig.
Super.
Das heißt, ich gehe, also je nachdem, wie heftig die Woche ist, 3 bis 6 Mal die Woche da abends rein und übe. Also wenn ich in Münster bin. Ich bin ja auch dann öfters mal nicht in Münster.
Genau. Wo treibst du dich sonst rum?
Überall. Also bei meinem Mann in Utrecht, also in den Niederlanden. Dann habe ich natürlich noch viele Freunde und Wurzeln in Berlin und bin regelmäßig in Berlin, weil ich die letzten 6 Jahre einfach davor in Berlin gewohnt habe. Und dann natürlich die ganzen Konzerte und Opernproduktionen. Also jetzt war ich gerade in den letzten 3 Monaten war ich am Teatro Real in Madrid und habe eine CD in Barcelona aufgenommen, habe am Konzerthaus in Wien gesungen. Nächste Woche singe ich in Paris in La Scène Musicale, also quasi das Konzerthaus von Paris. Es gibt ja die Philharmonie und eben das sind die 2 großen Konzertsäle. Und dann geht's an die Semperoper. Also es sind also so eins nach dem anderen, es jagt sich so. Und immer in diesem Spannungsfeld, ja.
Wahnsinn. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo wir jetzt was tun, was wir noch nie gemacht haben im Podcast, nämlich wo wir einfach Musik einspielen, wo ihr mal hören könnt, wie klingt das eigentlich, wenn Philipp Markmann singt. Viel Spaß.
Thank you.
jetzt haben wir Philipp Martmann mal gehört und haben diesen ganz, wie ich finde, ganz besonderen Klang auch gehört. Vielleicht waren einige von euch auch irritiert, ja, weil Philipp Martmann eben in Lagen singt, sich ausdrückt mit seiner Stimme, wo andere Männer das nicht tun, sage ich jetzt mal so ganz platt. Kann man das lernen? Also können das theoretisch alle Männer lernen? Also natürlich nicht auf deinem Niveau, ist schon klar, ne? Aber
alle, die eine Stimme haben, haben ja eigentlich verschiedene Register in der Stimme auch. Also man kann tief sprechen und man kann hoch sprechen. So, ja. Das heißt so diese Mickey-Maus-Stimme, das ist erstmal das Falsettregister. Mhm. Falsett ist ja von falsere, von falsch, also die falsche Stimme sozusagen. Und dass jeder Mann hat eigentlich, jeder Mann mit einer gesunden Stimme hat ein Falsettregister. Bei vielen hat das nur irgendwie einen sehr kleinen Umfang, eben eine Quarte oder so, 4-5 Töne oder so, beziehungsweise weil man es normalerweise als Mann auch nicht nutzt, wenn man nicht gerade irgendwen veräppeln will, ist es einfach nicht so geschult, dass es die Flexibilität hat, dass man das so ausfahren kann über mehrere Oktaven und so gezielt dann auch steuern kann und dann auch artikulieren und so weiter. Das ist natürlich was, was man üben muss, aber man hat erstmal eine Veranlagung dafür, dass man das kann, und dann ist die Frage, wie viel kann man davon? Es kann ja auch nicht jeder Balletttänzer werden, klar, aber wir haben alle Gelenke.
Ja,
so, also aber nicht jeder kommt mit den Händen an die Füße.
Ja.
Und das ist erstmal eine Grundvoraussetzung dafür, also wie gelenkig ist man? Und das Gleiche spielt sich ja im Kehlkopf ab. Wie gelenkig ist man da? Also sprich, da heißt es dann auch wirklich tatsächlich, sind ja auch Kehlkopfgelenke da. Wie weit kann ein Kehlkopf kippen? Wie weit kann man die Stimmlippen dadurch spannen? Also kann man bestimmte Winkel erreichen? Einfach durch die wirklich strukturelle Knorpelanatomie, muss man ja sagen, und Gelenkanatomie. Und dann sind aber auch die Schleimhautbeschaffenheit, da sind die Leute auch sehr unterschiedlich, so wie auch von der Haut Menschen ja ganz unterschiedlich sind. Manche Leute haben sehr straffe Haut, manche haben eher elastische Haut, manche kriegen früher Falten, später Falten und so weiter. Und genau das Gleiche spielt sich ja im Inneren des Körpers ab, all diese Prozesse. Eben wie weit eine Stimme dann auch elastisch ist oder so, dass sie dann eben bestimmte Spannungen aufbauen kann, weil je höher man singt, desto höher ist die Spannung auf den Stimmlippen, kann das auch nicht jeder erreichen in dem Maße. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages ist es vielleicht ein bisschen eine Anomalie.
Naja, also, so wie jemand einfach sehr beweglich ist zum Beispiel. Ne? Einfach sein Bein ganz, ganz normal ans Ohr. Ja? Meine Schwester konnte immer ihre Füße hinter ihren Kopf. Das konnte ich nie.
Ja, ja.
Genau. Und ja. Was mich interessiert und wo ich auch immer wieder widersprüchliche Informationen, auch in Gesprächen mit Kollegen und so habe, das ist der Unterschied von Männer- und Frauenstimmen. Da bist du ja jetzt genau der richtige Ansprechpartner, weil du dich einfach genau auf dieser Baustelle auch bewegst. Ja? Manche Leute sagen, Frauen haben kein Falsett. Ja, stimmt ja nicht. Also ich meine, die Funktion ist ja gleich, aber ist sozusagen die Falsettfunktion bei den Frauen, ist das gleich wie bei den Männern? Was passiert da?
Naja,
für ganz Dumme jetzt mal erklärt.
Das sind ja so historische Begriffe, die da gewachsen sind, die eigentlich dem Ganzen nicht mehr gerecht werden. Mhm. Wenn man das jetzt Ganze noch in dieser ganzen Gender-Thematik sieht.
Ja, da könnten wir gleich einen ganzen neuen Podcast machen.
Dann ist es noch falscher im Grunde, weil das Falsettregister als das falsche Register ist ja schon eine Bewertung.
Ja.
Ein Mann hat in der modalen Lage zu sprechen. In der anderen Lage zu sprechen ist falsch.
Mhm.
Wenn wir jetzt an Menschen mit einer Transidentität reden, für die ist genau das richtige Register, und man muss denen mit Stimmenübungstherapie und so weiter beibringen, wie man, wenn sie nicht gerade eine Operation für die Stimme brauchen, weil sie es nicht können zum Beispiel, gibt es ja auch dann Leute, die auf Ostran nicht weiterkommen, dass man denen das als genau die richtige Stimme beibringen muss und da so eine ganze Habitusumstellung machen muss, was sehr schwierig ist. Also da haben die Leute mehr und weniger Talent oder Erfolg einfach. Und
auch die muskulären Voraussetzungen, ne? Sind die Stimmbänder und was du vorhin alles schon gesagt hast,
wie beweglich sind. Das ist das eine, deswegen sträubt sich bei mir immer alles, wenn ich von Falsettstimme rede, eigentlich, weil das ist ein historischer Begriff, der so diskriminierend ist. Wenn ich an meine Singstimme denke, ist für mich die Falsettstimme die richtige Stimme, nicht die falsche Stimme. Und wenn ich als Bariton singe, denke ich immer so, ja, meine Güte, das ist jetzt irgendwie so 3-.
Okay.
Damit gewinne ich hier keinen Blumentopf. Und das ist sicherlich keine Stimme, auf die man eine Karriere aufbauen könnte. Das
finde ich total spannend, weil für mich, also auf die Frage mit den Männern und Frauenstimmen kommen wir hoffentlich gleich nochmal zurück, aber da will ich jetzt direkt einhaken, weil für mich hat jede Klangfarbe, mit der ich mich ausdrücke, hat immer in mir oder braucht immer in mir eine innere Repräsentation. Ne? Also wenn ich irgendwie so lautes, schrebeliges Soul, ja, das muss ich irgendwie fühlen. Und ich habe zum Beispiel einfach nicht viel Bezug zum klassischen Gesang, weil ich da in mir nicht so die Verbindung fühle. Ja, wenn ich Jazz singe oder wenn ich Soul singe, das sind Dinge, da kann ich irgendwie emotional andocken. Da habe ich das Gefühl, ja, das hat mit mir zu tun. Und das finde ich total spannend, wie du das empfindest, wenn du so hoch singst. Du hast gerade schon gesagt, das ist deine richtige Stimme. Ja, also ja. Das ist da...
Ich kann interessanterweise in der Stimme kaum sprechen. Also es ist meine richtige Singstimme. Und okay. Das hier ist meine richtige Sprechstimme. Also ich habe das wirklich getrennt. Also ich habe zwei Stimmen so. Also haben ja die meisten Contenteure sprechen ja auch nicht so hoch. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die haben so hohe Stimmen, weil da irgendwie die Pubertät nicht stattgefunden hat. Die reden dann natürlich auch so. Gerade von den hohen Contenteuren gibt es da so ein paar, ohne jetzt Namen zu nennen, bei denen das Phänomen ist sozusagen hinter der Stimme, dass die in Wirklichkeit keinen Stimmbruch hatten. Aber bei mir ist es so, dass ich einen Stimmbruch hatte und sich das in zwei Stimmen und in meiner Sprechstimme hört man es auch manchmal, dass die so ein bisschen brechend ist und kiekst und so. Und das ist dieser nie richtig abgeschlossene Stimmbruch, an den ich mich mittlerweile total gewöhnt habe. Je langsamer ich rede, desto ruhiger und tiefer kann ich die Stimme führen. Aber sobald ich mich ein bisschen in Rage rede, geht es nach oben übers Ziel hinaus. Ja. Und das ist der Moment, wo eigentlich das ein Talent der Stimme ist, dass die immer noch so flexibel über diesen Bruch drüber kommt, dass ich es gar nicht kontrollieren kann teilweise und so eben in dieses hohe Register kommt, was ich dann ausfahren kann. Und bei Frauen- und Männerstimmen ist es halt so, dass man ja bei Frauen von der Modal-Vollstimme, Bruststimme oder so redet, das ist ja alles irgendwie so synonym und das verwischt dann auch in der Literatur total. Dann versuchen irgendwelche sich da zu kaprizieren und da Unterschiede darzustellen, die dann in anderen Büchern überhaupt nicht mehr da sind. Das heißt, das ist so der eine Block, würde ich sagen. Dann gibt es die Kopfstimme oder Falsettstimme. Man sagt ja auch das Falsettstimmenregister der Frau. Du redest ja auch nicht so richtig in der Kopfstimme, sondern hast eher so eine satte, tiefe, brustige Frauenstimme. Ja. Das ist ja auch nicht so das kleine Mädchenstimmchen.
Genau, die habe ich auch. Ich habe, als ich angefangen habe zu singen, also habe ich auch mehr, ne, auch heller gesungen und meine Mama hat es mir mal gesagt, als ich Aufnahmeprüfung machen wollte, bist du denn sicher, dass das reicht? Du bist doch ein Mickey-Maus-Sopran, hat meine Mama mal zu mir gesagt. Ne? Aber genau das ist ja das, ne, wie organisiert sich die Stimme und wie finde ich mich als Person auch darin wieder? Ne? Und da finde ich auch gerade bei den Frauen diese Übergänge und eben auch dieses Thema, was ist denn weiblich? Ja, was ist denn männlich? Wie viel Kraft, wie viel Dunkelheit, wie viel Helligkeit, wie viel Brillanz gehört da überhaupt alles dazu?
Ja. Genau. Und das ist total Typfrage natürlich. Also wie identifiziert man sich mit seiner eigenen Stimme? Wo fühlt man sich wohl? Einerseits zeigt einem die Stimme den Weg, aber ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise ich bin mir ganz sicher, dass die Stimme, die einem gegeben ist und der Charakter, der einem gegeben ist, die treffen sich irgendwann und irgendwo und formen sich gegenseitig, dass man also bestimmte Stimmen formen den Charakter, weil das formt ja auch, wie die Umwelt einen wahrnimmt. Das Hauptkommunikationsorgan neben den Ohren, kann man sagen, ist ja die Stimme. Und unser Ausdruck läuft ja primär über die Stimme. Also man kann, da gibt es große Studien zu tatsächlich, wo gezeigt wird, also wo Leute hinter einer schwarzen Wand sozusagen sprechen. Und die Leute müssen einschätzen, wie die Stimmung von denen ist, also ob die depressiv sind, ob die jetzt gute Laune haben und so. Dann das Gleiche nochmal, wo die nur Gesichtsausdrücke sehen und sozusagen, wo die Leute sprechen mit einer Mimik dazu. Jetzt nicht ein breites Lachen ist natürlich irgendwie was anderes, aber wo die Leute den Text vorlesen in einer bestimmten inneren Haltung und nur der Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck und die Gestik reichen eigentlich nie aus, sondern die eigentliche Kommunikation findet über die Stimmmelodie statt. Wie ist jemand gerade drauf? Und das ist auch das, was als erstes einbricht, wenn Leute versuchen, sich zu verstellen. Man kann ewig lächeln, wenn man schlechte Laune hat. Aber man kann die Stimme nicht auf dem Niveau halten, das ist dann wirklich so, sondern die Stimme verrät einen. Und die Stimme ist eigentlich daher unsere ehrlichste Kommunikation, unser ehrlichstes Kommunikationsmittel, viel mehr als eben Gestik und Mimik und was sonst noch so möglich ist. Mhm. Und wie kamen wir jetzt da drauf?
Unterschiede Männer und Frauen.
Das
und,
war der Anfang, genau. Aber dann ging es darum, inwiefern...
Genau, wie du dich mit deiner Stimme identifizierst und wie du da deine inneren Puzzlesteine sozusagen
zusammenhältst. Und deswegen ist Stimme ja was total Persönliches. Ja. Und es ging um die Mickey-Maus-Stimme, man seine eigene Stimme findet. Und ich glaube, wenn man einen gewissen Charakter hat, dann findet man auch seine Stimme. Mhm. Und ich glaube, dass Stimmen und Charakter sich schon in 95% der Fälle matchen.
Ja.
Und Stimme und Stimmung noch mehr.
Ja. Und Menschen sind ja auch nicht nur der Charakter. Menschen sind ja vielschichtig. Und deswegen sind Stimmen sind ja auch so vielschichtig. Und trotzdem verändern sich unbedingt. Ja. Ja. Und trotzdem ist es so, dass es was gibt, was jeder Stimme ganz eigen ist. Ja, das ist was, wo ich immer...
Ja.
Und wenn das aufblitzt, ja, wenn ich... Also das ist eigentlich immer das, wonach ich suche, wenn ich arbeite, wenn ich unterrichte, wenn ich Kurse gebe. Wenn so der Mensch durchscheint, ja, egal in welcher Stilistik, egal in welchem musikalischen Kontext, egal in welcher Lage, wenn dann plötzlich, zack, irgendwie das Licht angeht, ja, und man weiß, ach, ja, da berührt es wirklich den Mensch, dann finde ich, das ist für mich immer spannend.
Ja. Ja. Genau, und das hat aber auch dann, wenn man jetzt Musikstile sich anschaut, mit Geschmack was zu tun.
Ja.
Also manche Leute, da geht das Herz auf bei klassischer Musik und bei manchen Leuten bei Soulmusik.
Ja.
Ich bin da überhaupt nicht, ich bin kein Fan von Rockmusik, glaube ich. Das ist so die Musik, wo ich irgendwie nie so richtig den Zugang gefunden habe, wo ich immer so denke, ja, weiß ich nicht. Aber ansonsten dieser ganze Musical, Pop, Jazz, was weiß ich, R&B, Techno, alles irgendwie, da bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei und dann natürlich die klassische Musik als das, was ich mache.
Mhm.
Genau. Und nochmal auf die Männer- und Frauen-Sache.
Ja.
Das ist ja, dass Frauen haben dann, also wir hatten jetzt unten das Brust, Modal oder
Vollregister. Was, also wenn du es rein anatomisch erklärst, funktional, erstmal die Stimmbänder schwingen in ihrer vollen Länge mit viel Masse.
Vor allen Dingen in der vollen Breite.
Vollen Breite, ja.
Okay. Dass die ganze Masse, genau, dass der Muskel mitschwingt und so weiter. Und das ist ja eigentlich die Breiten aus dem. Die Länge schwingt immer, die Welle geht ja über die ganzen Stimmlippen von vorne nach hinten, aber eben nicht komplett von links nach rechts.
Okay.
Das ist die Vollschwingung. Und die Falsettstimme oder eben die Kopfstimme der Frau arbeitet mit einem höheren Anteil der Randkantenfunktion. Das heißt, dass die Stimmen so auf eine Überspannung gebracht werden, dass die nicht mehr wie bei so einer überspannten Seite von einer Geige zum Beispiel, weil die schwingt ja immer ganz, aber die Schwingung ist halt schmaler.
Mhm.
Also die schwingt dann nicht mehr so, so riesig weit nach links und rechts, sondern die Schwingungen sind schneller und dadurch auch weniger breit.
Mhm.
Und das ist das Gleiche bei den Stimmlippen, dass dann eben nur noch die Randkante schwingt, also sprich der äußerste Rand der Stimmlippe nach innen hin, wo die sich berühren und auch der Schluss, wo es vorher zwei dicke Stimmlippen so aufeinander schlagen, so in der vollen Masse, ist also der Moment des Schlusses im Verhältnis zum Moment der Öffnung ist in der hohen Lage viel kürzer.
Ja.
Also das Verhältnis von Öffnungsphase zu Schlussphase, zu Schluss und zu Öffnung ist ein anderes in den beiden Lagen.
Mhm. Und das ist erstmal eigentlich bei Männern und Frauen gleich.
Das ist genau gleich.
Ja.
Deswegen gibt es auch nichts Falsches und nichts Richtiges.
Ja. Weil, also mir hat zum Beispiel mal jemand erzählt, ne, im Falsett schließen die Stimmbänder bei den Männern eben nicht auf voller Länge, sondern hinten bleibt immer ein Stückchen offen. Deswegen gibt es keine bruchlosen Männerstimmen, hat mir jemand mal gesagt.
Eigentlich ist es eher bei Frauen, dass es hinten offen bleibt.
Okay.
Aber das ist, nee.
Muss nicht so sein.
Das würde ich so nicht. Ich kenne viele bruchlose Männerstimmen und ich kenne viele.
Ich auch. Deswegen hat es mich auch
sehr
irritiert.
Brechende Frauenstimmen kenne ich auch.
Ja.
Und so, und das sind trotzdem gesunde Stimmen, also jetzt nicht jetzt von Krankheit ausgehend, wo einfach, das ist einfach Dinge, die man kann und Dinge, die man auch zu einem gewissen Grad üben kann, Brüche auszugleichen und so. Und es gibt halt Stimmen, die also bei mir ist zum Beispiel der Bruch, dadurch, dass ich so eine extreme Höhe habe, Und so eine relativ normale Tiefe habe, das klingt extrem, ja. Also so ein klassischer Bariton, was er oben nicht hat, fehlt ihm unten auch. Mhm. So, und deswegen ist bei mir sozusagen eine gewisse Distanz zwischen, mhm. zwischen dem Kopfregister und dem Brustregister. Wenn ich jetzt ein Tenor wäre, der seine Bruststimme ja. so hochziehen kann, dass sie weit in den Falsettbereich sozusagen hineinragt, ist auch dieser überlappende Bereich, also der mhm. Tonbereich, in dem man das mit der einen oder mit der anderen Stimme ansteuern kann, mhm. entsprechend größer und man hat eine bessere Chance zu mischen und bruchlos den Übergang zu machen. Das ist bei mir sehr schwierig, weil das bei mir nur 4-5 Töne sind, in denen überhaupt diese, das nennt man amphotere Zone.
Okay, habe ich noch nie gehört.
In der man, ja. in der man eben diesen Übergang hat, wo die eine Stimme, wo das eine Register ja im Grunde das andere Register überlagert.
Wobei, das finde ich immer wieder irritierend, da kommen auch immer Menschen zu mir und sagen, ja, ich habe irgendwie zwei Stimmen, eine Bauchstimme und eine Kopfstimme, ja, und dann denke ich mir so, nee, du hast nur eine Stimme, die hat unterschiedliche Funktionen, ja, mit unterschiedlichen Muskeleinstellungen und das heißt, so Register sind ja eigentlich Schwingungsmuster beziehungsweise mit bestimmten Muskelaktivitäten, oder? So kann man das doch ausdrücken, ja?
Genau, es werden bestimmte Spannungen durch verschiedene Muskeln aufgebaut, die in verschiedenen Verhältnissen zueinander sind. Genau.
Und die sind sehr flexibel, ne?
Also die sind sehr flexibel und das kann man trainieren und das kann man haben und das kann man auch nicht haben und nicht trainieren. Und dementsprechend ist das dann das Spektrum, was man hinterher an Klängen produzieren oder halten oder führen kann.
Was war deine Lust, als du angefangen hast, in diesen hohen Tönen zu singen? Was war das, was dir so richtig Spaß daran gemacht hat?
Es war total frei. Mhm. Es war immer so ein Deckel drauf beim Bariton, dass ich irgendwie, sobald es hochging, war es so ein bisschen, dass ich so dachte, das ist anstrengend, Tenor war viel zu hoch, Bass war zu tief und so. Mhm. Und es war immer so, aber ich wollte singen und also ich hatte irgendwie total Spaß an der Musik und hatte so, wie sagt man, die Musikalität und ein Gefühl dafür. Ich weiß genau, wo der Ton hingesetzt werden müsste, aber meine Stimme kann das nicht, weil das ein Winkel, also jetzt mal, um es mal ganz platt zu sagen, ist, den mein Kehlkopf nicht mehr erreichen kann. Okay. So, und das war einfach ist einfach eine anatomische Grenze.
Hast du da mal selber reingeguckt? Also ich meine, klar, du kannst natürlich nicht selber reingucken, doch, aber hast du mal selber Aufnahmen von deiner eigenen
Stimme? Ja, ich gucke mir auch selbst rein. Also, okay. Wenn ich erkältet bin, dann stecke ich mir das Laryngoskop in den Hals, kurz nach der Sprechstunde und gucke mal selbst nach, dass alles in Ordnung ist. Okay. Also jetzt nicht. Also es wurde immer, tatsächlich je sicherer ich in der Stimme wurde, desto seltener habe ich es gemacht. Mhm. Also am Anfang, wenn man Stimme und Sicherheit in der Stimme hat ja viel mit Routine zu tun und mit Trainingszustand vor allem zu tun. Und da war es häufig so, dass wenn ich sehr viel gesungen habe, wenn irgendwie intensive Probenphasen waren, was dann am Anfang noch seltener vorkam, mittlerweile ist dann halt eben so einfach so viel zu tun, dass ich aus dem Training gar nicht mehr so richtig jetzt gut. Corona hat nochmal so einen kleinen Trainingsdip gegeben, aber eigentlich aus dem Training nicht rauskomme. Und dementsprechend ist es auch nicht mehr, dass ich nach Stimmbelastungsphasen so ein enge Gefühl im Hals habe oder so. So ein Überlastungsgefühl, wo ich denke, so Gott, habe ich mir jetzt was kaputt gesungen und am nächsten Tag merkt man es noch auf der Sprechstimme, dass die so ein bisschen matt ist. Und da habe ich dann schon mal geguckt und gesehen, oh, da sind ja so ein paar Gefäßzeichnungen. Also man sieht die Anstrengung vom Vortag noch. Und je weniger man das hat und sich denkt, ach eigentlich, und man kennt es dann ja auch irgendwann, wird man auch immer ruhiger. Das heißt, das ist ja auch was ganz Wichtiges, was wir in der Stimmsprechstunde sehen, dass häufig Sänger jetzt auch in der Corona-Phase oder nach der Corona-Phase gekommen sind, die einfach wieder lossingen mussten und einfach das Vertrauen in die Stimme, in das Instrument, Stimme, sich selbst sozusagen verloren haben, weil eben dieser Trainingszustand nachgelassen hat. Wenn man über Monate keinen Anlass hatte zu singen, ist es ja sehr schwierig, eine Übedisziplin wirklich aufrechtzuerhalten, wenn man nicht Probe von 8 bis was weiß ich was hat und dann ein Konzert dann und dann und bumm und da sind die Termine gesetzt und da muss man dann liefern. Ja. Hat man auch nicht den Druck dahinter, sich dann in sein Kämmerchen zu stellen und Stimmübungen zu machen und seine Stimme zu pflegen. Mhm. Und dann haben die natürlich alle den Kaltstart wieder gehabt, an den Opernhäusern, den Festivals, die Freischaffenden, alle haben dann so, weil alles wurde ja, also nicht alles, aber viele Projekte wurden ja verlegt, dann kamen dazu die geplanten Spielzeiten, die ja schon standen für jetzt die Zeit. Und jetzt gehen ja Gott sei Dank endlich wieder alle Türen auf. Und die Leute haben einfach Angst und wollen so ein Check-up haben. Mhm. Und dann testen wir die Leistungsfähigkeit der Stimme und gucken, wie hoch, wie tief, wie laut, wie leise. Machen mit denen bestimmte Stimmanalysen. Wir lassen die immer auch dann Literatur singen, um einzuschätzen, ist das alles in der richtigen Position. Und gucken natürlich in den Kehlkopf, um zu sagen, anatomisch ist alles in bester Ordnung. Mhm. Keine Angst, Schritt für Schritt alles wieder aufbauen. Das ist gut, das geht. Mhm. Oder eben, dass die Leute sich sehr früh überlastet haben und dann mit Problemen kommen, die sie nie hatten. Also funktionelle technische Probleme, weil man auf einmal mit einem alten Muster an einen Kehlkopf dran geht, der nicht mehr die alte Kraft hat.
Ja.
Und dann überfordert man seine anatomischen Strukturen, in Anführungsstrichen, und dann muss man den Leuten helfen, wie sie da rauskommen und wieder einen Schritt rückwärts gehen und besinne dich auf deinen Status, den du vor 5 Jahren hattest und nicht den du direkt vor Corona hattest. Sondern da musst du wieder ansetzen und das wieder aufbauen. Ja. Das ist ja auch was.
Ja. Cool. Ich könnte dich jetzt noch 1000 Sachen fragen. Du hast vorhin noch von einem Forschungsprojekt erzählt, wo es um Countertenor-Stimmen geht. Mhm. Ja, aber ich glaube, das sprengt leider den Rahmen. Da könnten wir wahrscheinlich noch mal eine ganze Folge machen. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal kurz zu der Idee zurückkommen oder zu der Frage zurückkommen. Wo ticken wir vielleicht ähnlich? Was verbindet uns? Und was sind Unterschiede? Wir kennen uns ja jetzt ganz wenig in unserem aktuellen Zustand, ja, sozusagen.
Das kann man sagen.
Genau. Und vorhin haben wir schon gesagt, ja, dieses, dass man uns das vielleicht gar nicht so zugetraut hat, was wir so machen. Wir gehen beide um mit Stimme. Ich glaube, wir sind beide ziemlich besessen von dem, was wir da tun, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ich glaube, sonst würden wir uns das beide nicht antun.
Ja. Und trotzdem ist es auf einer möglicherweise auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Also dieses detaillierte Reinschauen als Arzt, das finde ich spannend. Ja? Aber meine Liebe geht immer dahin, wie verbindet sich die Stimme mit dem ganzen Körper? Also ich bin eher auf der... für mich geht das Instrument einfach... Liegt das Interesse nicht im Hals? Ja, das
für uns auch nicht.
Ah, okay.
Deswegen lassen wir die ja auch singen und gucken nicht nur in den Hals, sondern machen ganz viele Untersuchungen und haben dann mit Headsets und so, machen Einspielungen und so. Mhm. Also da gucken wir natürlich auf die Atmung und auf die Fußposition, Knieposition und so weiter, dass man eine Erdung hat und so weiter, dass die Leute nicht flach atmen, dass die... ist man ja dann in diesem ganzen Bel Canto Bereich mit Appoggio und so, und dass man einfach eine Stimmökonomisierung geht ja immer vom Hals weg. Das ist das vulnerabelste und kleinste Organ. Die Stimmlippen sind 1,5 bis 2,5 Zentimeter lang und sollen jetzt irgendwie einen 2000 Mann Konzertsaal ohne Mikrofon komplett füllen, dass man bitte auch in Reihe 45 noch den Text versteht, wenn man Piano singt. Das sind die Ansprüche, die da sind, und da ist dieses kehlkopfzentrierte Modell, was es früher mal gab, dass die Stimme aus dem Kehlkopf kommt, absolut obsolet, wie man so schön sagt. Also das ist einfach nicht mehr angezeigt, sondern man weiß ja um die Resonanzräume, sowohl nach oben als auch nach unten. Die Brustresonatoren sind ja auch, die Bronchien schwingen ja auch mit und geben eine Resonanz, und eben oben die ganzen Vokaltrakteinstellungen. Und dann geht es natürlich tiefer. Um das alles zu ermöglichen, braucht man die Bauchatmung, braucht man die Stütze. Und das funktioniert nur dann, wenn man vernünftig steht. Das heißt, natürlich muss man immer beim Singen die ganze Haltung und den ganzen Menschen betrachten. Was vielen nicht so ganz klar ist. Dass sie dann, also gerade Ärzte, die wenig Erfahrung, oder Ärztinnen, die damit wenig Erfahrung haben, wo dann der Sänger kommt oder die Sängerin kommt, und die sagen, ich habe ein Verspannungsgefühl hier. Mhm. Und dann kommt dabei raus, ja, das ist was Psychosomatisches. Mhm. Oder das ist irgendwie, der Kehlkopf ist gesund, sie müssten eigentlich singen können, ich kann ihnen da auch nicht weiterhelfen. Mhm. Und wo das dann so auf dieses Blick in den Kehlkopf reduziert wird. Mhm. Und das sind die seltensten Fälle, dass man da das Problem einfach so sieht. Mhm. Sondern man muss viel mehr wissen und viel mehr sehen am Patienten oder der Patientin, um das einschätzen zu können.
Und ich will sogar noch ein bisschen weiter gehen als, wir brauchen Bauchatmung und wir brauchen Stütze. Da bin ich ja nicht so zu Hause, sagen wir mal so, beziehungsweise davon bin ich nicht so ein Freund, sondern für mich ist es sogar so, dass unser ganzes Gewebe bis in die Faszien der Fußsohle beteiligt ist am Klang. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal zusammen ein Forschungsprojekt.
Das wäre total. Über Fußfaszien.
Zum Beispiel, ja, und über die faszialen Verbindungen des ganzen Körpers und was das mit unserem Klang macht. Ja, da bin ich hoffe ich, dass da bald Menschen sich dafür interessieren, weil da glaube ich noch
das ist
so halt, viel Potenzial.
Das ist halt wissenschaftlich extrem schwer zu greifen.
Auf jeden Fall, klar.
Also, wenn man sich überlegt, wie viele hunderte von Faszien an den Muskeln drauf sind, dran sind, Sehnen sind und so weiter. Ja. Also sich da jetzt auf irgendwas, aber man könnte natürlich irgendwelche, also Schwingungen sich anschauen. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt eine Geige anschaut oder ein Klavier, macht natürlich, da ist vom Leim über das Holz und welches Jahr und wie lange das gelagert wurde und so. Und das hat alles Einfluss auf den Klang des Klavieres und eben nicht nur, wie der Hammer auf die Saite drauf kloppt, sondern eben das ganze Instrument ist Klangkörper. Und das ist ganz bestimmt so, dass das Klang sich auch woanders abspielt. Man merkt das ja auch beim Singen, dass da mehr mit einem passiert als nur eben Kehlkopfaktivität oder Zunge und Mund und so. Sondern, also da ist bestimmt was zu holen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man ansetzen sollte, dass man was Echtes rausfindet. Aber
wer weiß.
Da muss man sich vielleicht einfach mal gezielt Gedanken
machen. Ich hätte 1000 Ideen, was man machen könnte, was man forschen könnte. Weil natürlich, also ne, da wo ich auf der Baustelle, wo ich arbeite, da geht es immer um die Erfahrung, was die Menschen selber erfahren. Und natürlich ist das schwer zu messen. Aber zum Beispiel über Schwingung, über Klang, über Obertonspektrum, sowas kann man mit Sicherheit, wenn die Leute bestimmte Körperübungen machen, die bestimmte fasziale Systeme oder fasziale Verbindungen ansprechen, was dann mit dem Klang passiert. Ja? Mhm. Ohne dass sich rein, wenn man jetzt nur eine Kamera in den Hals steckt, an den Stimmbändern wirklich was verändert. Ja? Mhm. Das wäre bestimmt... Das wäre vielleicht mal spannend. Genau. Ja, toll. Wir sind schon total über der Zeit, aber das macht gar nichts. Ich frage dich noch ein paar ganz schnelle Sachen.
Okay.
Süß oder salzig?
Süß, eindeutig.
Detail oder das Ganze?
Oh, ich muss mich entscheiden, ne? Das Ganze.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Chor oder Solo?
Solo.
Ekstase oder Stille?
Ekstase.
Opernhaus oder Wohnzimmerkonzert?
Opernhaus.
Jogginghose oder Jackett?
Jogginghose.
Schön. Und natürlich zuletzt noch die allerwichtigste Frage. Twang oder Liebe?
Ich denke, das wird wohl die Liebe sein.
Ich danke dir total. Das war wirklich ein sehr reiches Gespräch. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiter plaudern. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr checkt mal Philipps Webseite aus. Ihr hört euch die ganzen tollen Klangbeispiele an. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust gekriegt von dem, was ihr gehört habt. Genau. Folgt ihm bei Instagram, geht zu seinen Konzerten und hört natürlich auch wieder die nächste Podcast-Folge von Twang oder Liebe. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und 1000 Dank und bis bald. Tschüssi!